Weil das haben wir vorher nicht miteinander ausgemacht. Insofern muss ich auch gucken, wo das passt. Aber wiewohl, das mit dem Nagel ist natürlich schon eine steile Vorlage, zu sagen, wo kriege ich einen Halt her? Mit Luftnägeln ist es nicht getan, sondern wir brauchen ein bisschen mehr. Und ich habe das heute überschrieben mit Überleben in unsicheren Zeiten Halt finden. Und natürlich, das mag mich überraschen bei dem Thema, gerade so mit diesen fortschreitenden Einschränkungen, die immer mehr auf uns zukommen. Mich hat das gestern dann auch überrascht, im Radio zu hören, dass dann die evangelische und katholische Kirche dann auch so weit sind mit Maske und ohne Singen, da wo wir eigentlich schon etwas länger sind. Aber es wäre verkürzt, wenn wir das jetzt nur auf Corona beschränken. Der ist zu weit. So weit sind wir noch nicht. So, genau. Also klar nervt uns diese Zeit und auch die Länge nervt ja zunehmend, dass die Leute, ich sage das mal so allgemein und vielleicht etwas platt, ungeduldig werden, immer weniger Verständnis dafür haben, eigentlich sagen, wir möchten Normalität und wir haben keinen Bock mehr, eine Maske zu tragen. Gerade auch mit der allgemeinen Planungsunsicherheit am Donnerstag mit den Ältesten und Diakonen, Jahresplanung 21 ist eine spannende Sache. So nach vorne gucken zu sollen, zu sagen, ja, leben in unsicheren Zeiten, Halt finden. Wo sind denn da die Nägel, die wir einschlagen können? Was sind denn so die Punkte, wo wir sagen, das geht, das machen wir, das läuft? Ich möchte euch noch ein paar mehr Schlagworte liefern und die mich selbst so ein bisschen erschreckt haben, weil sie eben halt jenseits oder vor Corona auch da waren. Thema Klimawandel. Der eine sagt, das sind Fake News. Der andere erlebt es ganz praktisch. Oder Umweltverschmutzung, Mikroplastik im Wasser oder wer die Bilder von den Plastiktüten in den Weltmeeren gesehen hat, mit allen Konsequenzen. Macht uns das nichts mehr? Oder die Umweltzerstörung, großflächige Brandrodungen, Auswirkungen aufs Klima, Auswirkungen auf den Sauerstoffhaushalt, Auswirkungen auf die grüne Lunge und. Thema Überbevölkerung, nicht erst ein Thema seit gestern, sondern das nimmt zu. Könnt natürlich sagen, ja gut, Corona ist die Antwort drauf, es reduziert, aber so weit gehe ich nicht. Oder Krankheiten, die gab es vorher, die gibt es hinterher. Es gibt genügend andere Epidemien, Artensterben oder die Zweiklassengesellschaft, beziehungsweise man spricht ja schon von nicht nur von einer dritten, sondern von einer vierten Welt. Wenn ich all das zusammennehme, Leute, dann habe ich Angst. Dann bekomme ich Angst, weil ich merke, das sind so viele verschiedene Bereiche. Ich habe sie gar nicht alle auf dem Schirm. Ich kann sie gar nicht und ich will die gar nicht alle immer vor Augen haben, weil es mir dann die Lebensfreude abquetscht. Weil ich dann sage, so, dann bleibe ich zu Hause, dann igel ich mich ein, dann stecke ich vielleicht auch den Kopf in den Sand. All das nicht. Und trotzdem, diese Brennpunkte sind nicht weg. Und sie begleiten uns. Und auch ich hätte noch ergänzen können, was weiß ich, Tschernobyl und. Also es ist nicht alles drin. Deswegen macht dieses Thema Sinn für mich. Überleben in unsicheren Zeiten. Und wenn ich dann noch das dazu nehme, von Jesus vielleicht im etwas anderen Zusammenhang gesagt und doch, in der Welt habt ihr Angst, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, ich habe sie übersiegt, was es eigentlich heißt. Und dann komme ich zu diesem Text, jetzt tue ich ihn doch schon mal den Anfang zumindest dran. Martin Luther zählte den Römerbrief zu den biblischen Büchern, die dir Christus zeigen und alles lehren, was dir zu wissen Not und selig ist, obschon du kein ander Buch noch lehre, nimmer sehest noch hörest. Sprache etwas altertümlich und trotzdem, also das ist eigentlich etwas. Der Römerbrief entfaltet das Evangelium. Und zwar für Juden und Heiden. Also das heißt, für die Gläubigen damals und die Nichtglaubenden. So müssten wir es ja übersetzen. Paulus führt uns vor Augen, was Gott für alle Menschen getan hat, dass seine Liebe uns allen gilt, dass wir ohne unser Zutun durch das Leiden, Sterben, Auferstehen von Jesus Christus aus unverdienter Gnade gerecht gesprochen werden. Also wenn ich das buchstabieren wollte, dann würden wir hier lange sitzen. Da hat Luther lange dran geknapst. Wie bekomme ich diesen gerechten Gott? Aber wir werden Gottes Kinder. Und aus diesem sozusagen fünften Evangelium, dem Römerbrief, habe ich ein paar Verse mitgebracht. Und auch noch vor dem, den entscheidenden oder für mich heute entscheidenden Versen 38, 39. Ich möchte mit Vers 31 beginnen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Und trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Tröstliche Worte, so empfinde ich das zumindest. Und das, was sich hier durchzieht, ist der erste Gedanke von mir. Ich möchte wirklich bewusster anfangen, die Linie fortsetzen, die ich eben schon versucht habe aufzuziehen, bedrohtes Leben. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich fühle mich momentan sicher. Sicher beim Einkaufen, sicher, wenn ich mich unter Menschen wage und wohl, wenn ich mich zu Hause fühle. Klar, wir haben diese Aha-Regel, Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen. Aber vermittelt uns das Sicherheit? Wirklich Sicherheit zu sagen, jetzt kann dir nichts mehr passieren? Nein, nicht wirklich. Und dann kommen eben halt noch andere damit ins Spiel. Also nicht nur ich, sondern die anderen. Martina ist gestern wiedergekommen von Borkum und hat erzählt, das Schiff war proppenvoll. Der Zug proppenvoll. Das heißt, die Abstandsregeln, die wir hier haben, die sind Luxus unterwegs unter Umständen. Also fühle ich mich sicher? Nee, eigentlich nicht. Und es wird ja auch immer noch mal wieder darauf hingewiesen. Leute, haltet Abstand voneinander. Wir tun viel für unsere Sicherheit, eben nicht nur in Corona-Zeiten. Wir versuchen, unser Leben zu schützen, unser Leben abzusichern. Wir schließen Versicherungen ab für alle Eventualitäten. Wir achten darauf, dass Autos mit den entsprechenden Sicherheitsstandards ausgerüstet sind. Nicht nur Airbag und Spurassistent, Abstandhalter und, je nachdem, sondern an vielen Stellen wird darauf geachtet. Sicherheit ist ein ganz, ganz, ganz hohes Gut. Aber fühlen wir uns trotz alledem wirklich immer und überall sicher? Bleibt nicht so ein Restgefühl von Unsicherheit? Und blenden wir das nicht zum Teil auch gerne und notwendigerweise, muss ich sagen, aus? Oder so wie jetzt, es führt zur Abstumpfung. Dass man sagt, bringt es denn überhaupt etwas? Oder ich will nicht mehr. Paulus nennt einiges in diesen ganzen Versen, was das Leben damals, im damaligen Horizont wirklich bedroht hat. Da ist die Rede von Not und Angst. Also manches von innerer Not auch. Von innerer Angst, nicht nur vor den anderen, vor Mächten und Gewalten, all das sicherlich auch, aber diese innere Angst, vielleicht manchmal gar nicht zu greifen. Oder Thema Verfolgung, damit beschäftigen wir uns, ja, wenn wir an Open Doors oder an andere Länder denken. Verfolgung, es war Realität. Hunger, können wir uns das vorstellen? Wir selber, jetzt, gerade, trotz anfängliche Hamsterkäufe wieder an irgendwelchen Ecken und Enden? Oder Hunger, Kälte, Gefahr, Tod? Es ist oft so weit weg. Wir reden dann davon, wenn die Einschläge näher kommen, dann werden mit einmal solche Themen ja interessanter, bedrohlicher, dann merken wir das mit einem Mal. Dann, wenn du mitbekommst, dass dein Sohn mit einem Mal, ja, er muss einen Corona-Test machen, nur weil da jemand und dann in der Quarantäne ist und du machst dir Gedanken, hast du selber und wie gibst du es weiter und. Man kommt ins Grübeln. Und das war keine theoretische Aufzählung von Eventualitäten damals. Wir müssten heute vielleicht ganz andere Sachen auch aufzählen. Würden nicht andere Dinge dann im Blick sein? Vielleicht würden wir heute mal etwas ganz scheinbar Positives nennen. Wohlstand. Zu sagen, Mensch, wir haben uns so gut eingerichtet, unser Lebensstandard, all das. Aber birgt das nicht auch ein Stück Gefahr in sich? Oder Gleichgültigkeit, Egoismus zeigt sich an manchen Stellen auch. Hauptsache ich, wenn es mir gut geht, hey, was will ich mehr? Ich bin doch derjenige, auf den es ankommt. Ich sorge dafür. Oder Rassismus, gehört das hier nicht auch mit hinein? Bedrohtes Leben? Aber ich habe hier ja noch gar nicht alles genannt. Hier sind ja noch mehr, euch auch vor Augen Dinge, Spannungsfelder, in denen wir uns befinden. Das ist nicht alles negativ, was ihr jetzt vor Augen habt, sondern manches ist positiv. Aber es ist eben halt nicht einseitig, dass wir nur diesen einen Pol haben. Leben, klar, nein, Leben und Tod mit Krankheit, Schicksalsschlägen und. Oder Engel und Mächte und Gewalten. Auf der einen Seite Gottes Boten, wer auf Gott vertraut, denn er hat seinen Engeln befohlen, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite, es gibt auch die Gegenseite mit Dämonen und. Nur muss ich davor Angst haben? Aber es sind Realitäten, um die es hier geht. Oder, und das fand ich an dieser Übersetzung gut, dieses Gegenüber von unsere Ängste in der Gegenwart und unsere Sorgen um die Zukunft. Weil das schon auch ein Stück runtergebrochen für uns ist. Heute und morgen. Es singt sich manchmal leicht, heute und morgen bin ich geborgen. Ja, schön, aber bin ich das? Oder bin ich mit meinen Gedanken da drin? Und könnt mir glauben, wie oft ist mir das in dieser Woche dann irgendwo untergekommen, wenn ich dann sage, vom Kopf her ja, und mein Magen sagt nein. Und der sagt dann, ja, ich schalte mal auf stur, ich will nicht. Oder eben halt Hohes und Tiefes. Das ist auch so ein Gegenüber. Es können Mächte sein, ja. Es kann aber auch eben halt etwas sein, wo wir sagen, dieses Oben und Unten als Gegenpole. Und zu sagen, weil dazwischen, das zerreißt mich. Und ich halte diese Spannung einfach nicht mehr aus. Worauf verlassen wir uns? Wo ist der Nagel, an dem wir uns festmachen? Derjenige, der eben halt mehr ist als ein Nagel. Was ist das? Was gibt mir halt im Leben? Und ich sage jetzt mal, jenseits aller Theorie, weil theoretisch brauche ich euch nichts zu sagen, theoretisch habt ihr das aller Wahrscheinlichkeit nach klar. Aber persönlich zu überlegen, trägt das denn wirklich? Wo ist das? Was hält mein Leben, mein Christsein, meine Beziehung zu Gott? Und ich habe das so ein Stück eben halt, kriegt das mit aus Gesprächen, wo man dann merkt, ja, theoretisch steht auf dem Etikett Christ, getauft und all das. Und die Praxis, dann wird nicht gebetet. Nein, wieso? Gott zu danken für das Essen, für die Arbeit, Gott kommt scheinbar nicht vor. Theoretisch ja, aber praktisch, wie sieht das aus? Was kann dich und was kann uns von Gott wegbringen, wegziehen? Wie würde deine Liste aussehen? Vielleicht nicht in diesen Spannungsbögen, aber doch ganz konkret, wo du merkst, was ist mir eigentlich wichtiger als Gott? Das ist nämlich bedrohtes Leben. Ich brauche deine Antworten nicht, aber du brauchst Antworten. Und ich brauche meine Antworten, ehrliche Antworten, Antworten vor Gott. Es geht nicht um Theorie, es geht um Lebensvollzug. Also bedrohtes Leben, das ist einmal der Fakt, um den es Paulus geht. Aber das ist eigentlich nur so Nebensache, weil Hauptsache ist etwas anderes. Ich habe das für mich beschrieben mit auch nur zwei Worten, geschenkte Liebe. Paulus gibt diesen Rahmen vor. Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? wenn das eine Absichtsbekundung wäre oder ein Versprechen unter menschlichem Vorzeichen, dann würde ich sagen, Leute, du kannst mir viel erzählen, mein lieber Freund. Ich bin für dich. Bei nächster Gelegenheit springe ich dir in den Rücken. Bei nächster Gelegenheit ändere ich meine Meinung. Bei nächster Gelegenheit bin ich wirklich so eng an dem anderen dran. Und vor allen Dingen, wie sehen eure Erfahrungen aus? Erfahrungen sind mitunter ganz anders gelagert. Aber das, was diesen Halt in unsicheren Zeiten geben will, das ist eben keine Absichtsbekundung, kein billiges, einfaches Versprechen. Es ist Einsatz und Hingabe von Gott selbst. Und ich merke das dann immer, auf der einen Seite bekannt, ja, und auf der anderen Seite, es bleibt für mich unglaublich, unfassbar in letzter Konsequenz. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben, dahingegeben. Ich habe kein Recht drauf. Woher bilde ich mir das ein? Das ist keine Normalität, das macht nicht jeder. Gott hat seine treue und gnädige Liebe unter Beweis gestellt, weil er gemerkt hat, das schaffen die nie. Seine Erfahrung ist ja nur eine ganz andere. Und wer diesen Abschnitt liest, also von Vers 31 bis 39 durch, der wird vielleicht darüber stolpern, dass es hier ganz viele Fragen gibt in diesem Abschnitt. Paulus stellt ganz viele Fragen, es sind aber rhetorische Fragen. Er liefert die Antworten doch gleich auch mit. Und es ist eigentlich, das wirkt fast wie so eine Gerichtsverhandlung, was hier alles begegnet. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Antwort ist doch klar. Keiner. Oder wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Aber sicher, klar. Wer es wagt, es gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Niemand. Wer sollte uns verurteilen? Keiner. Und warum nicht? Warum das Ganze? Weil Jesus Christus, Gottes Sohn, auf unserer Seite ist. Weil er uns vor Gott, dem Vater, selber vertritt. Das ist der Anwalt, der Beistand, der Fürsprecher, all das. Er hat all das, wofür wir angeklagt werden, mit seinem Leben bezahlt. Und das heißt, wir merken mit einmal, vielleicht haben wir den Eindruck, eben hast du auf unserer menschlichen Notseite gesprochen und jetzt bist du auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Aber wir sehen manchmal nur dieses Vordergründige, das, was uns vielleicht im Alltag beschäftigt, aber das viel Größere und Tiefere, das ist wirklich das, was uns von Gott trennt. Das ist das Eigentliche, was Paulus hier auch im Blick hat. Also nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von Gottes, von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das heißt, Gottes Liebe hat Hand und Fuß. Gottes Liebe zeigt sich zu uns. Und Jesus hat das selber gesagt. Im Tempel, in der Konfrontation mit Juden. Da hat er gesagt, in Johannes 10, Vers 27 folgende, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Da ist ein Halt da. Niemand kann dich daraus reißen. Ganz egal, sondern diese Hand, die hält und trägt. Auch in solchen Stürmen mit diesem Megabild, wenn man das sieht. Und ich habe mir vorgestellt, ich bin in diesem Leuchtturm drin. Ich habe gedacht, oh ja, der wackelt, garantiert. Und dann zu sagen, so, das muss ich aushalten. Vielleicht sehen deine Stürme ganz anders aus. Aber zu wissen, da ist eine Hand, die hält und trägt. Die Liebe Gottes ist aber, das gehört dann hier mit hinein, keine Schutzimpfung. Zu sagen, ja, Gott liebt dich und damit ist alles easy. Gott liebt dich und damit schmeißen wir die alle weg. Nein, Gott liebt dich, ja, aber wir sind mittendrin. Oder um das mit David zu sagen, wir leben im Tal der Todesschatten. Da müssen wir manchmal auch durch. Nicht zelten, nicht drin bleiben, aber es gibt solche Phasen. Und das heißt, die Gefahren des Alltags sind real und denen müssen wir uns stellen. Oder die inneren Zweifel, sie melden sich zu Wort. Äußere Bedrohung, all das. Aber das, was Jesus uns geben will, ist eine innere Geborgenheit, eine Gelassenheit, ein Bewusstsein, mein Leben liegt in Gottes Hand. Ich bin sein geliebtes Kind. Das ist der rote Faden, der sich für mich hier durchzieht. Nichts und niemand kann mich aus seiner Hand rausreißen. Das heißt, es führt uns ein Stück dahin, wer ist Gott für dich? Wer ist Jesus für dich? Hält er? Trägt er dich? Und dann auch ein Grund, weshalb ich diese Übersetzung gewählt habe, sichere Gewissheit. Ich hatte eben schon gesagt, wir sind auf der Suche immer nach Sicherheit. Hier geht es eigentlich um mehr, hier geht es um eine Gewissheit. Paulus schreibt, so kann man das ihm halt auch, ich bin überzeugt. Bist du von Gottes Liebe überzeugt? Glaubst du, dass die wirklich so stark ist und in jeder Lebenslage hält und trägt? Dass das wirklich so doll, wie Thomas den Nagel hier reingekloppt hat. Hat er gedacht, also irgendwann kommt er, ich würde nicht sagen, auf der anderen Seite durch, aber ich glaube, wenn die ihn zwei festhalten, da könnte ich mich dran hängen. Ich glaube, so fest ist der. Viel fester ist Gottes Liebe zu uns. Oder die Alternative, es ist frommes Wissen. Es sind fromme Worte, Wünsche, aber sie taugen nichts fürs Leben. Nicht, wenn das Wasser bis zum Hals steht. Nicht, wenn dein Herz wild um sich schlägt und du einfach Schiss hast, bis Halskrause. Wenn Verzweiflung den Horizont verengt, hält das? Oder brauche ich genau dann und brauchst du genau dann diese Sicherheit, diese Gewissheit eines Paulus, der sagt, ich bin mir felsenfest sicher, ich bin überzeugt davon, da kann ich mein Leben dranhängen, dran festmachen. Das ist für ihn Gewissheit. Leider lehrt uns das Leben, dass vieles, was wir für sicher halten, nicht tragfähig ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Eis im Winter, auf das Kinder sich dann gerne wagen und dann merken und dann kommt das in den Zeitungen, wenn sie eingebrochen sind. Es gibt auch andere Dinge. Urlaubsplanungen in diesem Jahr, ganz einfaches Beispiel, liegt nahe, die oft in sich zusammengebrochen sind. Wertpapiere und Währungen, da hat mancher auch unliebsame Überraschungen gemacht, wenn er sagt, so da habe ich das mein Geld drauf gesetzt. Oder Versprechen und Garantien. Haben wir auch in diesem Jahr einiges erlebt, wo wir dann merken, ja, das kümmere ich mich sofort drum. Und in der nächsten Woche mache ich sofort. Und in der Woche darauf mache ich auch sofort. Es hat lange gebraucht, bis das, was versprochen wurde, Realität wurde. Oder Garantien, das gilt dann immer nur für den einen Fall. Oder Neudeutsch, Best Friends Forever. Beste Freunde fürs Leben. Und dann erlebt man das aus den Augen, aus dem Sinn. Mit einmal bist du nicht mehr gefragt. Das, was so sicher war. Auf menschlicher Seite gibt es trotz aller Versuche und allem ehrlichen Bemühen keine absoluten Sicherheiten. Das ist halt das. Unser Leben hängt einzig und allein, ich male das mal so schwarz-weiß, bewusst, an der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit von Gott. Das heißt, eben halt nur bei ihm können wir uns sicher und geliebt fühlen. Nee, eben nicht. Das hat Thomas schon ganz am Anfang gesagt, so das jenseits von allen Gefühlen. Das ist eben halt nicht damit verknüpft, ich fühle mir den Puls und bin ich heute geliebt von Gott. Nein, das ist ein Wissen. Du bist geliebt, das ist mehr. Das ist manchmal gegen das eigene Gefühl. Und dann zu wissen wirklich, mein Leben liegt in seiner Hand. Für Zeit und Ewigkeit. Er hat uns gerettet. Es geht um diese innere Gewissheit, du bist angenommen von Gott. Und du kannst dir gar nichts zu tun. Aus Liebe. Weil er es wollte. Und diese Gewissheit, die brauchen wir immer wieder. Und da ist auch im Römerbrief die Rede davon, woher diese Gewissheit kommen kann. Jenseits von meinen Gefühlen. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich möchte euch quasi als Hausaufgabe aufgeben, lest mal den Römerbrief, und zwar Kapitel 8. Ich bin ja bescheiden. Nur das Kapitel 8. Und das am besten nach einer Übersetzung, die euch dabei hilft, das zu verstehen. Aber ich glaube, durch das Ganze merkt ihr dann, hier kommt etwas an Halt. Das ist wie so ein Nagel, der hält. Ich schließe indem ich ins Ausland gehe mit euch. Ich nehme euch mit. Karl Barth, großer Schweizer Basler Theologe, soll einmal von einem Studenten nach der Vorlesung gefragt worden sein: Herr Professor, sagen Sie mir bitte ohne Umschweife, gibt es Heilsgewissheit? Barth besann sich einen Augenblick und antwortete: Nein, er gibt Heilsgewissheit. Nochmal, gibt es Heilsgewissheit? Nein, er gibt Heilsgewissheit. Heilsgewissheit gibt es nicht als etwas, was wir haben und vielleicht ein für alle Mal haben, sondern er, Jesus, gibt sie durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, er, und das brauchen wir, und dann dürfen wir auch darum bitten: Gib du mir diesen Halt, der mich trägt, in meiner Angst, in meinem Zweifel, in aller Bedrohung, gib ihn mir. Zum Schluss noch einmal Karl Barth, er schließt seine Auslegung über das 8. Kapitel des Römerbriefes mit den Worten: Wir wurden geliebt, wir werden geliebt, wir werden geliebt werden. Das ist unsere Zukunft. Noch einmal, wir wurden geliebt, wir werden geliebt, wir werden geliebt werden. Das ist unsere Zukunft. Überleben in schwierigen Zeiten. Halt finden. Bei Gott, bei Jesus. Nicht nur am Kreuz, mitten im Leben. Ich bete mit uns. Lieber Gott und Vater, hab du Dank dafür, dass deine Liebe so nachgehend ist, so unaufhaltsam, durch nichts und niemanden von uns abzuhalten. Und ich bin so froh, dass wir das auch in so einer Krisensituation, einer Epidemiesituation ganz neu buchstabieren lernen. Aber auch jenseits dessen. Du siehst, was das in uns jetzt an Fragen, an Gefühlen, an Gedanken ausgelöst hat. Ich bitte dich für mich und ich bitte dich für uns, dass diese Liebe ein Stück näher an uns heranrückt, dass wir diese Geborgenheit bei dir ganz neu entdecken und dass wir darin auch getröstet werden. Getröstet, weil deine Hand immer da ist und weil wir nie tiefer fallen können als in diese deine Hand. Denn wenn du für uns bist, wer könnte gegen uns sein? Du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und darum wählen wir dich. Dir gehört alle Ehre, heute und morgen, mitten im Trubel des Alltags. Amen.